HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl und heute schweifen wir in die Ferne und zwar nach Honolulu in die Hauptstadt von Hawaii. Bekannt ist Honolulu natürlich für den bei Touristen beliebten Waikiki Beach, die Hula-Tänzerinnen, perfekte Surfbedingungen und Pearl Harbor, jener US-Militärstützpunkt, nach dessen Angriff durch Japan die Vereinigten Staaten von Amerika in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Doch die Großstadt mitten im Pazifik hat noch mehr zu bieten. Moderne politische Kunst, Erinnerungen an königliche Zeiten und dieses ganz besondere Aloha-Gefühl.
Mein Name ist Susanne Jennerich. Ich wohne jetzt seit 2,5 Jahren hier auf Oahu in Honolulu. Und ich bin Designerin und Künstlerin. Ich mache mir manchmal gerne einen Scherz draus, wenn ich auf meinem iPhone auf die Map-App gehe. Und dann kann man ja gucken, wo man wohnt. Und dann mache ich es immer ganz klein. Und dann sehe ich da diesen Punkt, wo ich wohne. Und drumherum ist wirklich nur Wasser. Wo ich denke, was ist das denn? Das gibt's ja gar nicht. Das ist schon faszinierend. Und da merke ich auch so, Mann, das ist wirklich weit weg. Das hat mich schon immer fasziniert. Das war die Musik, das sind die Hula-Tänzerinnen und einfach das ganze Gefühl. Da war immer irgendwas, was mich fasziniert hat.
Es ist sehr hip, sehr kulturell. Und es gibt hier keine Gruppe, die andere dominiert. Honolulu ist ein reiner Schmelztiegel.
Even the Hawaiians, no one dominates in Hawaii, on Honolulu. It's just completely a melting pot. It's always growing, it's always evolving, it's always.
Die Stadt wächst. Es gibt momentan wieder mal großen Zulauf aus China und erstmals auch aus Korea. Die Dinge verändern sich.
We have a huge influx of Korean that we never had before, so things are changing.
Honolulu, Hauptstadt von Hawaii. Einwohnerzahl knapp 360.000. Honolulu ist auch die wahrscheinlich abgelegenste Großstadt der Welt, die mitten im Pazifik ihren ganz eigenen Blick hat. Auf Kunst, auf die Umwelt, auf das Lebensgefühl. Und dazu gehört auch jemand wie Jason Coleman. Er ist Inhaber von Leahi Health. Alles, was es hier zu essen gibt, wird aus Pflanzen gewonnen oder hergestellt. Der Trend weg von Tierprodukten hin zur komplett pflanzlichen Ernährung hat auch Honolulu erfasst. Die Smoothies heißen Uluwatu, Morning Mana oder Jack Johnson, wie der Sänger, der auf Hawaii lebt. An einem kleinen Fenster geben Gäste ihre Bestellung ab. Vor der Hütte stehen Holztische, Stühle und ein paar Sonnenschirme. An der Wand steht mit dicken Pinselstrichen Leahi Health, Plant-Based Food and Drink. Jason Coleman hat das vegane Restaurant vor einigen Jahren gegründet.
It started off very basic. I started off with 7 smoothies. That's it.
Los ging's mit 7 veganen Smoothies, $5 das Stück. Sein Geschäft kam nur langsam in die Gänge. Abends arbeitete er weiter als Barmann. Tagsüber verkaufte er grüne Smoothies. Doch dann packte eines Tages eine Bekannte ihr mitgebrachtes Mittagessen aus.
A friend of mine, she started working with us and she made the.
Sie hatte ihr Mittagessen dabei und ich habe davon probiert und dachte, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich habe sogar davon geträumt. Und am nächsten Tag dachte ich, wir müssen das anbieten.
We have to sell it.
Und so kam der Bestseller auf die Speisekarte, die Surfer Bowl. Darin brauner Reis, getoppt mit einem Salat aus Grünkohl in Konfettigröße, Gurken, Karotten, Rotkohl und Frühlingszwiebeln, dazu Avocado und Kirschtomaten, gesprenkelt mit gerösteten Mandeln und dem japanischen Gewürzmix Furikake. Abgerundet wird die Surfer Bowl mit hausgemachtem Tahini-Ingwer-Dressing und einem Brot, beschmiert mit Knoblauch-Bohnendip.
It's like, oh, it's like a party. And you're just like, you feel so good after it. Literally, you feel stronger and healthier.
Jason schwört darauf. Wer die Surfer Bowl isst, fühlt sich gesünder. Auf der Speisekarte finden sich Grünkohl-Avocado-Tacos, eine Regenbogen-Bowl und auch das Traditionsgericht Poke. Allerdings serviert er nicht marinierten Fisch. Bei ihm wird rote Bete eingelegt. Ein zentrales pflanzliches Nahrungsmittel von Hawaii fehlt allerdings bei ihm. Taro. Aus den Knollen wird das Grundnahrungsmittel der Region hergestellt. Poi ist ein blasslila, kleisterartiger Brei, der süßlich schmeckt. Jedes Jahr verspeisen Hawaiianer rund 6,5 Millionen Pfund der als heilig betrachteten Wurzel. Poi ist ein Streitschlichter. Der Legende nach ist mit einer Schale Poi auch Haloa anwesend, der Urahn aller Hawaiianer. In seiner Gegenwart ist es verboten zu streiten. Sich auf Hawaii vegan zu ernähren, ist nicht billig. Obst und Gemüse sind wie alle Lebensmittel teurer als im Rest der USA. Vieles muss importiert werden. Bei Leahi Health stammen 80% aller Produkte von der Insel selbst, erzählt Besitzer Jason.
Wir sind mit vielen lokalen Bauern befreundet. Wir hatten sogar einige Jahre lang unsere eigene Biofarm, aber das ist echt schwer. Alle stürzen sich darauf, das Schwein von nebenan, Hühner, Vögel, Insekten, Blattläuse. Es ist ein Kampf, aber der Unterschied, die Reinheit dieser Produkte ist überwältigend.
Jasons Konzept kommt an. Inzwischen betreibt er 3 Filialen. Noch in diesem Jahr will er eine 4. eröffnen. Der Menüplan im Königspalast sah etwas anders aus. Der einzige offizielle Königspalast der USA steht im hawaiianischen Honolulu. Und die Historikerin Sita Kap Choi weiß ganz genau, was hier den Gästen serviert wurde. Morgens um 10 sind für gewöhnlich die Frühstücksgäste eingetroffen, erzählt sie und öffnet die Tür. Auch eine Tür zu einem Palast kann quietschen, wenn auch nur leise. Sita Kap Choi trägt ein fast bodenlanges, mit hawaiianischen Mustern bedrucktes Kleid. Ihre langen grauen Haare fallen auf die Schultern. Seit Jahrzehnten führt sie Interessierte durch den Iolani-Palast, der mitten in Honolulu steht. Zum Frühstück wurde laut Archivmaterial Fisch und Geflügel gereicht, erzählt sie. Obst, süße Eierspeisen und auch Eiscreme.
Eggs, sweet omelet, shrimp curry, chicken salad and then Ice Cream.
2 bis 3 Stunden dauerte ein so ausgiebiges Frühstück im Palast. König David Kalakaua liebte es zu bewirten und präsentierte stolz seinen Palast. Ein älteres Gebäude, das die Königsfamilie bis dahin genutzt hatte, machte er einfach platt. Insbesondere auf seinen Reisen in Europa hat er sich für den Bau inspirieren lassen. Der Palast ist gesäumt von einem Balkon aus viktorianischem Schnörkel. Dazu stützen ihn griechische Säulen, bedeckt ist er von einem französischen Mansardendach. 1882 zog das Königspaar ein. Ein Blickfang ist die große Haupttreppe der in Hawaii beheimateten Koa-Akazie. König Kalakaua war großer Fan technischen Fortschritts. Sita Kap Choi zählt auf.
Hot and cold running water.
Es gab hier fließend heiß Wasser. 1887 wurden elektrische Leitungen verlegt. Damit war der Iolani-Palast 4 Jahre früher dran als das Weiße Haus in Washington, D.C.
Sie führt durch die Räume, erzählt von prächtigen Empfängen und Tanzabenden sowie Gastgeschenken aus Preußen. Ebenfalls aus Preußen stammte der damalige Kapellmeister der königlich-hawaiianischen Blaskapelle Royal Hawaiian Band, Heinrich Berger. Mehr als 70 Kompositionen schrieb er für das Vollzeitorchester, darunter Hawaii Pono, bis heute Staatssong von Hawaii. Musik spielte auch eine große Rolle im Leben der Nachfolgerin von König Kalakaua. Königin Liliuokalani war von 1891 bis 1893 die letzte Königin von Hawaii. Sie komponierte über 150 Werke. Ananas- und Zuckerbarone putschten mit Hilfe von US-Soldaten gegen sie. Die Monarchin musste abdanken. Sie wurde im Palast unter Hausarrest gestellt. Von ihr stammt auch eines der bekanntesten Lieder Hawaiis, Aloha Oe. Heute sind die Absetzung von Liliuokalani und die Annexion von Hawaii 1898 umstritten. 1959 wurde die Inselkette zum 50. Bundesstaat der USA erklärt. Bis heute gibt es eine mal mehr, mal weniger lautstarke Bewegung für Souveränität und für ein neues politisches Verhältnis zwischen den Inseln und der US-Regierung. Davon abgesehen, sagt die gebürtige Hawaiianerin Sita Kapchoi, hat Königin Liliuokalani ein mächtiges Erbe hinterlassen.
Für mich steht nicht so sehr im Vordergrund, dass sie unsere letzte Königin war. Ihr Vermächtnis ist, dass sie eine Stiftung hinterlassen hat, die sich bis heute um die armen Kinder von Hawaii kümmert. Damit hilft die Königin unserer Gemeinde noch immer. Und natürlich behalte ich sie auch in Erinnerung wegen ihrer Musik.
And I'd like to remember her for her music as well.
Auch für zeitgenössische Künstler in Honolulu ist die Annexion Hawaiis immer wieder Thema. In diesem Frühjahr fand die erst zweite Ausgabe der Honolulu Biennial statt. Die Künstlerin Kapulani Landgraf steuerte die Installation Aua bei. Zu sehen sind große Schwarz-Weiß-Porträts indigener Aktivisten Hawaiis. Geht der Betrachter näher an die Bilder, steht über den Gesichtern in kleinster Schrift »We are not American«, wir sind keine Amerikaner. Es ist eine Anspielung auf eine berühmte Rede der Aktivistin Haunani Kai Trask, die sich für die Unabhängigkeit Hawaiis stark macht.
»We are not American! We are not American! We are not American! We will die as Hawaiians! We will never be Americans!«
»My name is Healoha Johnston«, Director of Curatorial Affairs at the Honolulu Museum of Art.
Healoha Johnston vom Honolulu Museum of Art beschreibt die Kunst so.
I would say that contemporary art today is
zeitgenössische Kunst nutzt die Traditionen und Mittel, die über die Zeit von verschiedensten Kulturen eingebracht wurden, die in Hawaii ihr Zuhause gefunden haben.
Many cultures across the Pacific who call Hawaii home and are using those materials in really innovative ways.
Mit Kunstmetropolen wie Basel, Miami oder New York kann Honolulu natürlich nicht mithalten. Doch die Stadt hat mehr zu bieten als Kitschkunst. Auf der Honolulu Biennial zeigte sich, moderne Kunst aus dem pazifischen Raum ist momentan fast ausnahmslos hochpolitisch. Für sein Kunstwerk Huakai Awake hat Leland Miyano invasive Pflanzenarten gesammelt. Stöcke und Äste der Erdbeerguave hat er so ineinander verschlungen, dass sie eines der ältesten Fortbewegungsmittel der Welt bilden, ein Auslegerkanu. Mit ihm begann einst die Besiedlung von über 10.000 Inseln im Südpazifik. Während der Honolulu Biennial sammelte Miyano seine Materialien im Botanischen Garten von Kaneohe, etwas nördlich von Honolulu gelegen. Kunst auf der Insel sei eine zweigleisige Angelegenheit, erklärt er im Gespräch mit Art Practical.
Hawaii is a funny thing about art, you know.
Es gibt zunächst die Kunst, die Touristen verkauft wird, fürs Wohnzimmer, Bilder von Landschaften oder einer bestimmten Szene. Zeitgenössische Kunst ist dagegen schwer verkäuflich.
Die stereotypen Bilder von Hawaii, gern auf Taschen, T-Shirts oder Postkarten, ein romantischer Sonnenuntergang, lächelnde Frauen, die Hula tanzen, saftig grüne Bergwände vor dramatischem Himmel. Zeitgenössische Kunst, die hier entsteht, hat dagegen einen ganz eigenen Blick auf Themen, Materialien, Geschichte, den hawaiianischen. 47 Künstler und Kollektive nahmen teil an der Honolulu Biennial 2019. Sie haben sich mit Umweltschutz, Klimawandel und Diskriminierung auseinandergesetzt. Die Künstler kamen aus Hawaii, Neuseeland, Australien, Mexiko, Japan, Taiwan, Länder und Kontinente, die der Pazifik verbindet. Das Motto: To make wrong right now. Das bedeutet so viel wie Falsches korrigieren und zwar jetzt. Es gibt in Honolulu keine wie sonst für Großstädte übliche Galerieszene. Vielleicht ist die Hauptstadt Hawaiis dann dafür doch zu klein. Doch die Kunstszene wächst, schrieb die New York Times bereits vor 2 Jahren zur Erstausgabe der Biennial. Zudem findet jährlich in der 3. Woche im Februar das Street Art Festival Pow Wow Hawaii statt. Das Ergebnis: Der Stadtteil Kakako ist zu einer Galerie für Wandgemälde geworden. Moderne Kunst, umsonst und draußen. Einer der größten Magneten für Touristen ist nach wie vor die Bucht von Pearl Harbor. Hier liegt das Schlachtschiff USS Arizona auf Grund, gesunken nach dem japanischen Angriff vom 7. Dezember 1941. Es ist Denkmal und Grabstätte gleichermaßen. Die USS Arizona wurde in einer ihrer Munitionskammern getroffen und explodierte. Allein dabei starben 1177 Menschen. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor traten die USA in den Zweiten Weltkrieg ein. Auch das Ende des Krieges wurde hier, wenige Meter Luftlinie entfernt, beschlossen. Aus den Lautsprechern klingt hawaiianische Popmusik. Der Bus steuert die USS Missouri an. Das Schlachtschiff ankert in Sichtweite der Gedenkstätte von Pearl Harbor, jenem weißen Bau, der auf den Überresten der USS Arizona aufgesetzt wurde. Allein im vergangenen Jahr besuchten 1,7 Millionen Menschen die schwimmende Erinnerungsstätte. In Sichtweite Mighty Mo, wie die USS Missouri auch genannt wird. Heute ist es ein Museumsschiff. 1944 kam es zum ersten Mal zum Einsatz, nahm Teil an der Schlacht um Iwo Jima und den Kampfhandlungen um Okinawa. 1992 wurde die Missouri in die Schiffsrente entlassen. Katie Smith arbeitet hier als Tourguide.
This ship in World War II had 3,000 men on board.
Während des Zweiten Weltkrieges waren 3,000 Mann auf dem Schiff, erzählt sie. Und das ist mächtig. 270 Meter lang, knapp 33 Meter breit. Neben den Einsätzen im Pazifik hat sich die USS Missouri später am Koreakrieg und dem Zweiten Golfkrieg 1990 beteiligt. Ihren Platz in der Weltgeschichte nahm die USS Missouri am 2. September 1945 ein. In der Bucht von Tokio wurde auf dem Kriegsschiff die Kapitulation Japans unterzeichnet.
The members of the Japanese delegation tensely watched the signing and possibly contemplate the grave future of their country. Then Lieutenant General Richard K. Sutherland hands them their copy of the surrender. And almost 4 years of war are over.
Katie betritt das Vordeck, vorbei an einer Schulklasse. Hier wurde das Ende des Zweiten Weltkrieges besiegelt.
This is the surrender deck where World War II officially ended.
An den Wänden hängen große Schwarz-Weiß-Fotos mit Aufnahmen dieses denkwürdigen Tages. Auch eine Messingplakette im Boden erinnert daran. Die mächtigen Geschütze zeigen in Richtung Land, in Richtung der USS Arizona und seiner Besatzung. Nicht ohne Grund, erklärt Katie.
We leave our rifles in the forward position.
Wir haben unsere Geschütze so ausgerichtet, weil wir über die Männer wachen, die im Wrack der Arizona ihre letzte Ruhe gefunden haben.
Es sieht so aus, als wolle die Missouri die versunkene Arizona auch weiterhin verteidigen. Anfang und Ende liegen hier nur wenige Meter Luftlinie voneinander entfernt. Mit der Zerstörung von Pearl Harbor und dem Tod von rund 2400 Menschen begann 1941 der Kriegseinsatz. Auf der USS Missouri endete er 4 Jahre später. Abgesehen von Pearl Harbor erinnert wenig an das Kriegskapitel in Honolulu. Und natürlich zieht es die meisten Menschen nach Hawaii wegen der unbeschreiblich schönen Natur. Auch für Susanne Jennerich ist das einer der Gründe, weshalb sie vor 2,5 Jahren nach Honolulu gezogen ist. Sie sitzt an einem ihrer Lieblingsorte.
Also wir schauen wunderbar hier auf den Pazifik und wir sehen einige Surfer, einige rennen an uns vorbei.
Das also liegt vor uns und hinter uns Diamond Head.
Diamond Head ist ein großer Krater. Hier in Waikiki, sehr beliebt, weil man eigentlich recht einfach da hoch spazieren kann.
Die Norddeutsche arbeitet als Designerin und Künstlerin. Die Faszination für die Insel stammt noch aus ihrer Kindheit.
Das war die Musik, das sind die Hula-Tänzerinnen und einfach das ganze Gefühl. Da war immer irgendwas, was mich fasziniert hat.
Im Laufe ihrer Karriere lebte Susanne Jennerich in New York, Rio de Janeiro, Los Angeles. Obwohl Honolulu viel kleiner ist, so ihr Eindruck, vereint die Stadt vieles.
Dieses geschäftige Geschäftsleben und dieses schnelle Speed und Deadlines und so weiter und so fort, die wir eben haben, weil ich da in dieser Fashion-Industrie jetzt wieder arbeite. Dann eben aber auch dieses Island-Style, bisschen entspanntere, bisschen alles wird schon und das ist eine wunderschöne Kombination.
Bei der letzten Zählung lebten rund 360.000 Menschen in der Hauptstadt von Hawaii. Honolulu ist auch die größte Geschäftsstadt der Insel. Der Ala Moana Boulevard ist für Honolulu das, was die Zeil in Frankfurt ist. 10 Autominuten vom touristenüberschwemmten Strand von Waikiki mit Hochhäusern liegt dann aber schon der Diamond Head mit seinen spektakulären Ausblicken. Anschluss fand Susanne Jennerich schnell und ist Tag für Tag beeindruckt von der Lebenseinstellung der Hawaiianer.
Das ist wirklich immer mehr geben als nehmen. Es wird einfach immer an die anderen gleich gedacht.
Aloha wird in Hawaii als Grußformel benutzt. Dabei ist es viel mehr, drückt Mitgefühl und Liebe aus. Aloha ist eine Lebenseinstellung und die spürt man jeden Tag, sagt die Deutsche.
Die lachen einen an, es kann der Busfahrer der sein, der sagt dann, du, heute fährst du mal umsonst, geh einfach durch. Das sind so einfache Sachen, wo du denkst, Mann, das ist jetzt aber lieb. Oder man geht irgendwo vorbei und dann pflückt da gerade jemand seine Avocado und gibt dir da die größte Avocado, die du je in deinem Leben gesehen hast. Hier, bitte nimm doch. Es ist eine Wahnsinnsgrundeinstellung.
Nach wie vor hält sie engen Kontakt zu alten Freunden in Deutschland. Besuch aus der alten Heimat hat sich schon angekündigt. Für Susanne Jennerich ist Honolulu, zumindest für den Moment, der Ort, in dem sie sich am wohlsten fühlt.
Ja, es ist so wie als Kind unter Mamas Rockzipfelchen vielleicht zu sein. Das Gefühl gibt einem Hawaii. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dann spielen auch Kilometer oder Miles keine Rolle.
Komi, gebürtiger Hawaiianer und Mitte 60, erklärt Aloha so.
Wir geben unser Bestes, hier nach dem Motto Aloha zu leben. Und das heißt, nicht nur das Wort zu benutzen, sondern danach zu leben. Zu teilen, einander zu helfen, freundlich zu sein, das ist heutzutage nicht selbstverständlich.
Komi nennt sich Surf Guru. Das ist sozusagen sein Künstlername. Wir sind am Kahanamoku Beach in Honolulu verabredet, benannt nach Duke Kahanamoku. Nach Barack Obama vielleicht der bekannteste Hawaiianer. Duke war einst olympischer Schwimmer, wurde später als Surfgott bekannt und brachte das Wellenreiten von Hawaii in die Welt. Surflehrer Komi trägt Sonnenbrille, schwarzes, langärmliches Neoprenoberteil und grell-orange Badeshorts. Er gibt mir ein ebensolches Oberteil, Wasserschuhe, legt ein Surfbrett für mich bereit. Er sei hier schon als Kind gesurft, erzählt Komi.
Die Leute, die hier Surfunterricht nehmen, kommen alle mit unterschiedlichen Erwartungen. Manche erwarten nicht viel, andere haben Angst. Am Ende des Tages gehen alle mit einer Botschaft, die ihnen Mutter Natur gelehrt hat.
Ich gebe zu, auch mir ist etwas mulmig zumute. Ich will mich erstens nicht blamieren und zweitens weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich innerhalb einer Stunde schaffen kann. Mich aus dem Wasser aufs Brett hochziehen, in Position bringen und gleichzeitig auf einer der Wellen zu halten und übers Meer zu gleiten. Doch Komi bläut mir noch einmal ein, jeder kann surfen.
Everyone can surf and get the same feeling that I get every day.
Jeder kann surfen und dieses erhebende Gefühl spüren, sagt er. Also gut, und ab geht's. Nach ein paar Trockenübungen an Land befestigt er den Klettverschluss der Leine an meinem Fußgelenk, die mit dem Surfbrett verbunden ist. Nebeneinander paddeln wir aufs Meer. Es dauert ungelogen gerade mal 4 Versuche und ich stehe tatsächlich auf dem Brett, lasse mich von der Welle in Richtung Strand tragen und kann es kaum fassen. Everyone can surf, sagt Komi. Das sieht jetzt vielleicht noch nicht elegant aus und ich bin auch nicht sonderlich schnell, aber ich surfe. Und Komi hat noch einen guten Ratschlag.
It's about being in the moment.
Es geht darum, den Moment wahrzunehmen. Viele von uns denken die ganze Zeit, sie denken zu viel. So ist das Leben. Aber Menschen, die nicht so viel schwatzen und lieber anpacken, kommen weiter als die, die immer nur reden, aber nicht zupacken. Darum geht's beim Surfen. Wenn du nicht paddelst, erwischt dich die Welle nicht. Nicht auf Weihnachten warten, sondern aufstehen. Das Ziel ist, ganz im Hier und Jetzt zu sein.
Ich konzentriere mich noch mehr. Ziehe mich hoch, fasse das Brett so fest, als wolle ich jemanden einhändig erwürgen. Ein Tipp von Komi, wenn ich versuche, mich hinzustellen. Mehrmals flutscht das Surfbrett unter mir einfach weg. Ich falle und habe Spaß dabei. Das Timing ist mit am schwierigsten. Am Ende der Surfstunde sind meine Knie wundgescheuert vom ständigen auf dem Brett knien. Aber ich habe es insgesamt 4-mal geschafft, mich schnell genug und stabil aufzurichten und auf den Wellen des Pazifiks dahin zu gleiten. Ein totales Glücksgefühl, wie Komi es mir eingangs versprach. Aufgescheuerte Knie hatte ich zuletzt als Kind und genauso fühle ich mich jetzt auch. Müde, aber glücklich nach einem abenteuerlichen Tag. Danke, Honolulu.
Honolulu auf Hawaii ist mehr als Strand und Hula-Tanz. Unsere Korrespondentin Nicole Markwald hat uns dorthin mitgenommen. Wenn Sie dieses Aloha-Gefühl noch einmal hören wollen, finden Sie es in der ARD-Audiothek und natürlich den Podcast zur Sendung auf hrinforadio.de. Ich bin Liane Stahl.